Einfach vegan, der Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan. Komm mit auf eine Reise hin zu einem neuen Wohlstandsmodell, denn eines ist klar, weiter wie bisher geht es nicht.
In dieser Folge wollen wir mal wieder ein Buch rezensieren.
Genau. Und wie heißt das?
Carsten hat was gelesen, heißt das.
Das ist ein spannendes Buch, ne?
Das heißt, wie viele Sklaven halten Sie? Von Efi Hartmann.
Über Globalisierung und Moral.
Und das Erste, was Carsten mich gefragt hat, ist, ob Efi Hartmann mit Katrin Hartmann irgendwie verwandt ist.
Ja. Aber war sie nicht, ne?
Ich glaube nicht. Nee. Ich habe nichts darüber gefunden.
Okay, also für die, die jetzt überlegen, wer ist Katrin Hartmann? Das ist diejenige, die...
Da habt ihr mal wieder nicht zugehört.
Genau, aus kontrolliertem Raubbau geschrieben hat.
Ja.
Beides kritische Bücher, aber beide Hartmänner haben nichts miteinander zu tun.
Hartmännerfrauen.
Hartmännerfrauen, genau.
Ja. Bevor wir das Buch rezensieren, wollte ich noch ein bisschen Werbung für die neue Kochen ohne Knochen machen, die gestern bei uns im Briefkasten lag.
Ja, und was musst du da werben?
Also, die kochen ohne Knochen. Ich wollte mal probieren, ob die uns einen Sponsoring-Vertrag anbieten.
Ach so.
Hier sehen Sie die kochen ohne Knochen in einem wunderschönen Layout, in Rot und Blau gehalten diesmal. Vorne eine nette junge Dame drauf mit einem Sushi-Röllchen zwischen den Stäbchen,
ja.
Einem Burger oben links und unten
sehr
eine
schön.
Nette junge Frau, wo Vegan Good Life Fair Fashion steht. Nein, ich wollte was erzählen, was da so drin steht. Du hast es ja wahrscheinlich noch nicht gelesen.
Ich habe kurz durchgeblättert.
Aber ich habe also jetzt auch schon mehrmals kurz durchgeblättert. Ich habe auch noch nicht alles gelesen. Also es ist ziemlich viel über Japan dieses Mal.
Ja. Steht ja. Auf dem Titelblatt, ne?
Da steht Kulina Japan, Tomoyuki Takada und Japans vegane Esskultur.
Ja, sage ich ja.
Aber das heißt ja noch lange nicht, dass alles jetzt hier mit Japan zu tun hat. Aber es hat schon ziemlich viel mit Japan zu tun. Aber was ich, da habe ich übrigens noch nicht so von gelesen. Was ich aber gut fand, war, ich muss da ein bisschen blättern, von Nico Rittenau gab es einen Artikel. Der ist natürlich irgendwo ganz hinten. Der jetzt, genau hier, der die größten Mythen über vegane Ernährung wissenschaftlich widerlegt. Das ist jetzt schon Teil 2. Aber Fleisch ist doch ein Stück Lebenskraft. Und ich finde das sehr schön, dass die Kochen ohne Knochen, Nico Rittenau, hier 1, 2, 3, 4, 5 Seiten gibt, auf denen er sich ausbreiten kann. Das wollte ich mal lobend erwähnen, dass es nicht so ganz kurze Artikelchen sind, sondern Nico Rittenau kann hier wirklich sich in aller epischen Breite ausbreiten.
Mhm.
Im nächsten Teil geht es um Milchkühe, steht hier. Das ist dann wieder für mich sehr interessant. Aber der nächste Teil, die Kochen ohne Knochen, kommt ja nur alle 3 Monate raus. Der nächste
das
Teil
dauert also noch.
Dauert noch, genau. Ja, und was ich ganz schön fand, war ein Artikel über Stina Spiegelbergs neues Kochbuch, das sich Vegional nennt, was sich aus vegan und regional zusammensetzt, wie sich die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer schon gedacht haben mag. Carsten wusste das wieder nicht.
Nee, ich musste gerade im Lexikon nachgucken.
Ja, hat er zwischendurch mal gemacht. Und das, ich habe das jetzt selber noch nicht gesehen, das Kochbuch, aber es klingt ganz gut, was sie da so drüber erzählt. Und da durfte sie auch 2 Seiten drüber erzählen. Das ist doch auch, ja, und ansonsten gibt es natürlich wieder viele, also ein paar Rezepte und viele Buchrezensionen. Und da ist dann auch das Regional dann nochmal, Entschuldigung, gerade abgelenkt, das Regional genannt. Und ich lese einfach kurz die Rezension vor, die hier in der Kochen ohne Knochen drin steht. Nicht leise, so wie ich das gerade gemacht habe, sondern laut, dass alles hören. Spiegelberg-Bücher sind seit vielen Jahren Bestseller auf dem veganen Koch- und Backbuchmarkt. Bei aller feministischen Zuneigung war Stina mir doch oft zu detailverliebt und zu wenig alltagstauglich. Diese Meinung revidiere ich hiermit vollständig. Das Buch macht Lust, regional und saisonal zu kochen und damit auch das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen. Zum Frühstück Milchhirse mit Heidelbeeren, später Sauerkraut, Kartoffelküchle, ist was für dich, ne? Sauerkraut. Aber Carsten ist ein riesen Sauerkraut-Fan. Bodenständige Rezepte bekommen hier den modernen Anstrich einer meisterlichen Köchin. Wir haben uns eher an die regionalen Leckereien gehalten. Haferkekse und Apfelkuchen schmecken großartig und sehen so aus wie auf den wunderbaren Fotos. Eine Wohltat für Geschmack und Gewissen. Das Buch soll wohl 20 Euro kosten. Und ich bin tatsächlich geneigt, es zu kaufen. Und ich wurde dafür nicht bezahlt. Gut, ne?
Ja.
das habe ich also aus, weil mich eben diese regional und saisonalen veganen Kochbücher interessieren. Ja, so, das war der kurze Ausflug in die Kochen ohne Knochen.
Genau, so, das war der Werbe.
Der Werbeteil.
Und jetzt zurück zum zu Buch. Den Sklaven.
Genau. Genau. Wie viele Sklaven hältst du?
18 oder 16. Ich habe zweimal nachgerechnet.
Achso, ich dachte, du hättest es vergessen.
Ich scheine Nuancen unterschiedlich bewertet zu haben. Und deswegen habe ich zwei verschiedene Ergebnisse. Aber ich liege noch weit unter dem Durchschnitt.
Ja, ich habe vergessen, wie viele ich halte, aber ich glaube mehr als du, weil ich nämlich nicht so detailliert ist gegangen bin. Durchgegangen bin und im Durchschnitt, also hier hinten.
60.
Ja, ich wollte das vor.
Ach so, ich dachte, du guckst jetzt, ob die Zahl da irgendwo steht.
So kurzsichtig bin ich nicht.
Nein.
Weißt du, ich, ne, vor Jahrzehnten mal, ne, ich sag nur Laser. So, wenn sie wie ich Kleidung tragen, Nahrung zu sich nehmen, ein Auto fahren oder ein Smartphone haben, arbeiten derzeit ungefähr 60 Sklaven für sie und mich. Ob wir wollen oder nicht. Und ohne, dass wir das veranlasst hätten. Wie fühlen sie sich damit? Dies fragt BWL-Professorin Evi Hartmann und meint es nicht rhetorisch. Also jetzt die psychologische Frage, wie fühlst du dich denn damit? So, Carsten, wie fühlst du dich denn mit deinen 16 bis 18 Sklaven und wie hast du das überhaupt ausgerechnet? Wie
viel? Ja, also ausgerechnet habe ich das nicht selbst, sondern man bedient sich ja heutzutage des Internets.
Oh.
Das kann man so wie beim ökologischen Fußabdruck oder dem CO2-Fußabdruck, ja. Genau. So kann ich auch meinen Sklavenfußabdruck.
Fußabdruck?
Abdruck. Ja, Sklavenfußabdruck heißt es ja.
Mein Sklavenschatten.
Ja. Die Seite heißt slaveryfootprint.org.
Genau. Hast du gut gesagt.
Ja, hab ich mir aufmerksam.
Das ist ein aufmerksam geslernt.
Genau. Ich muss sagen, die ist optisch sehr ansprechend. Also es macht Spaß, sich da jetzt...
Spaß, seine Sklaven auszurechnen.
Nee, die Sklaven kommen ja gar nicht zum Vorschein. Es wird ja einfach nur abgefragt, mit was für Gegenständen man seinen Lebensstil aufpeppt. Und da kann man Anzahlen für Kleidungsstücke hinterlegen, was für Kleidungsstücke man hat, wie viel Elektronik man hat, ob man jetzt so der totale Nerd ist, der hochtechnisiert ist oder eher so der Altbackene, der gerade mal ein Telefon zu Hause hat. Wohnungseinrichtungen etc. werden abgefragt. Also viele Parameter im normalen Alltagsleben. Und anschließend kommt eine Zahl raus, anhand der, ja, muss ich sagen, ich wurde damit konfrontiert, dass ich halt 16 Sklaven habe.
Oder 18.
Oder 18. Ja? Also je nachdem, wie detailliert man jetzt gerade in die Fragen reingeht. Aber was ich so ein bisschen schade fand, war, dass mir nicht im Detail erklärt wurde, warum kommen jetzt gerade 16 oder 18 Sklaven zustande? Wo fallen die an?
Okay.
Vielleicht habe ich da nicht tief genug in die Seite reingeschaut. Ja. Ich habe das Prozedere zweimal durchlaufen, aber irgendwie war das so, das hätte ich mir noch gewünscht, so eine Aufklärung. Pass mal auf, du hast jetzt 16, weil du das und das und das gekauft, konsumiert hast.
Ich dachte, dass das am Ende kommt, aber ich habe das auch nur so überflogen alles.
Ich habe es, wie gesagt, zweimal gemacht.
Also du kannst am Anfang ja auswählen wie Sklaven oder, ja, ich berechne das jetzt.
Ja.
Und wenn du dann auswählst wie, ich weiß gar nicht, warum halte ich überhaupt Sklaven, dann wird dir auch nochmal angezeigt, in welchen Bereichen, also was Sklavenarbeit jetzt bedeutet in dem Sinne.
Genau.
Genau, und aber du hattest immer, bist immer direkt auf Berechnung.
Ich bin immer direkt auf die Berechnung gegangen.
Ja.
Und wie gerade schon gesagt, das ist optisch sehr ansprechend gemacht. Mhm. Also das ist nicht einfach so ein bisschen eintippen, sondern man wird grafisch sehr gut durchgeführt und kann eigentlich fast alles direkt mit der Maus erledigen. Vielleicht muss ich das von vorne nochmal durchspielen, dass ich wirklich so die Hintergründe nochmal ein bisschen auf der zweiten Route oder was es da ist, also direkt am Anfang bei der Auswahl eben berücksichtige, dass ich da mal das andere klicke.
Und warum reden wir da jetzt drüber?
Ja, weil uns das Buch so ein bisschen angestiftet hat. Diese Internetseite slaveryfootprint.org wurde in dem Buch Wie viele Sklaven halten Sie? Auch genannt. Mhm. Und es geht konkret um die Frage, Moral im Rahmen, Sie hat es hier über Moral, über Globalisierung und Moral genannt. Wortfindungsschwierigkeiten. Mhm. Und sie geht aus meiner Sicht sehr stark in den Bereich Wirtschaft. Moral in der Wirtschaft.
Ja, sie das ist ja so. Auch BWL-Professorin.
Sie ist BWL-Professorin, genau.
So liegt das irgendwie nahe.
Und scheinbar hat sie es auf die Top-Manager oder die Manager in den Großkonzernen oder sowas abgesehen. Also da lässt sie die eine oder andere Spitze los. Und das scheint wohl ihr Metier zu sein, dass eben diese wirtschaftlichen Handlungen, die in den Unternehmen stattfinden, bar jeder moralischen Einstellung sind, die halt von anderen Interessen geleitet sind und dabei eben auch missachten, dass in Bangladesch Näherinnen zu Tode kommen, weil die Firmengebäude einstürzen, dass in Koltanminen Kinder zur Arbeit gezwungen werden und sie sagt ja auch, dass das eigentlich müsste es Blutkoltan heißen, ähnlich, also analog zum Blutdiamanten. Mhm. Und solche Beispiele führt sie halt an, wo im Rahmen der Wirtschaft einfach gekauft wird und nur auf den Preis geschaut wird und im Hintergrund aber Elend entsteht. Ja. Auch Zwang, also das, was sie mit Sklaven, was hat sie jetzt, ich weiß nicht, ob sie es so eindeutig gesagt hat, aber für mich ist das so rübergekommen, dass sie sehr stark sagt, wenn das unter Zwang kommt oder zustande kommt, dann ist es moralisch eigentlich immer problematisch, wenn nicht sogar verwerflich. Mhm. So. Und die Leute, die sie dort als Sklaven tituliert, die können halt nicht frei über ihr Leben entscheiden, sondern die werden gezwungen, ökonomisch oder eben auch teilweise mit Leib und Leben, also auch physisch gezwungen. Ne?
Ja.
Das behandelt sie halt in dem Buch.
Ja. Und ich hatte gerade irgendwie so ein Beispiel, aber das war gar nicht aus dem Buch, wo eine Frau gezwungen wurde, auf den Feldern irgendwie Spargel zu stechen oder so, aber das war gar nicht in dem Buch. Nee. Das war ein Artikel, den ich so gelesen hatte. Aber sie sagt ja auch viel über Kinderarbeit, dass sie generell halt diese These anführt, Kinderarbeit ist jetzt nicht per se verwerflich, sondern es kommt eben drauf an und da spielt dieser Zwang eben wieder diese Rolle, dass Kinder, die jetzt zum Beispiel hier, wenn jetzt wir einen Hof hätten und unser Sohn würde da mithelfen, wäre es ja auch Kinderarbeit. Mhm. Aber solange er nicht gezwungenermaßen mitmacht, ist es dann okay. So, ne?
Ja, sie geht auch hin und sagt, was sagt denn der Betroffene dazu?
Ja.
Also sie führt auch ein Beispiel, ich glaube aus Süddeutschland.
War das mit diesen 1 Euro?
Ja, genau.
Geflüchtete,
genau. Dieses Beispiel, also ich weiß nicht, ob ich es noch richtig in Erinnerung habe, aber das, was bei mir noch so hängen geblieben ist, waren Geflüchtete, denen in irgendeiner Kommune 1-Euro-Jobs angeboten wurde, um, ich weiß gar nicht, was waren das?
Koffer tragen. Koffer am Bahnhof tragen für 1 Euro die Stunde.
Ja, die konnten sich ja ein bisschen was dazu verdienen. Und das ist aber irgendwo...
Ist in der Kommune sauer aufgestoßen, nicht bei den Geflüchteten, sondern...
Die Geflüchteten hätten es gerne gemacht, weil sie sich A, ein bisschen was dazu verdienen hätten können und zweitens, was noch viel wichtiger war als das Geld, sich integrieren können.
Ja, genau.
Kontakt, Sozialkontakt zu der Bevölkerung aufbauen, weil sie halt unter den Menschen sind. Die wollten das also, aber diese Empörung, oh, das ist ja schon fast Sklavenarbeit, Ausnutzung, bla bla bla, hat eben dazu geführt, dass, ich glaube, der Bürgermeister oder irgendjemand hat das da in der Kommune ursprünglich durchsetzen wollen, der musste das alles wieder zurücknehmen und ist die Idee gestorben.
Genau, und die Betroffenen wurden nie befragt, wirklich.
Genau.
Also zumindest nicht öffentlich.
Öffentlich, ne? Also deren Willen und
Wunsch. Der wurde nicht berücksichtigt, genau.
Und deswegen sagt sie auch immer dann, wenn irgendwo von Zwang gesprochen wird, sollte man auch immer schauen, was sagt denn der Betroffene dazu?
Ja.
Also Beispiel Kinderarbeit.
Ja.
Es gibt ja auch so Grauzonen, die sie auch benennt, um klarzustellen, dass Kinderarbeit nicht per se schlecht ist. wenn die Arbeit des Kindes dafür sorgt, dass eben die Familie, die da im Hintergrund mit verbunden ist, dadurch überlebt. Gerade in ärmeren Ländern oder Weltteilen, da wo eben auch die Kinder mithelfen müssen, ist das natürlich unerlässlich, um überhaupt die Familie zu ernähren.
Ja.
Und da ist es immer sehr schwierig zu sagen, per se zu sagen, Kinderarbeit ist jetzt verwerflich oder schlecht oder muss abgeschafft werden. Also wenn man das irgendwie reglementieren würde oder von vornherein verbieten würde, würde das in der jetzigen Konstellation dafür sorgen, dass bestimmte Familien einfach überhaupt gar nicht mehr überleben könnten, weil denen bestimmte Einnahmenquellen verloren gehen.
Ja.
Also so, das behandelt sie halt. Und das ist auch so ein Aspekt im Buch, der mir sehr gut gefällt, dass sie eben sehr vielschichtig schaut.
Mhm.
Also sie fängt an in dem Buch mit einem bestimmten Thema und versucht eigentlich immer zu erklären, warum handeln wir nicht moralisch, auch gerade in diesem Wirtschaftszusammenhang. Und dann findet sie eine Antwort, die klingt plausibel, und im nächsten Satz oder zumindest im nächsten Kapitel nimmt sie das nochmal auf, reflektiert es und spinnt das Ganze weiter.
Ja.
Aber häufig so, dass man dann feststellt, okay, das war es eigentlich gar nicht. Ne? Also diese Antwort, die vorher schlüssig klang, ja, die ist eigentlich halbgar oder nicht, oder ist einfach zu eindimensional.
Ja.
Und das führt sie das komplette Buch über durch. Und du hattest das gesagt, du wusstest, also du hattest mir mal nach dem Lesen des Buches gesagt, dass du, glaube ich, während des Buches immer festgestellt hast, dass sie, glaube ich, ihre Meinung verändert oder ändert oder irgendwie hast du es so ausgedrückt?
Naja, es war halt schwer. Ich bin ja auch jemand, der gerne mal zwischendurch überspringt oder so und hier ein Kapitel liest, da ein Kapitel liest und so. Und das geht bei dem Buch nicht, weil sie eben ihre Meinung so aufeinander aufbaut. Jedes Kapitel ist aufeinander aufgebaut und es funktioniert nicht, das von hinten nach vorne zu lesen oder quer zu lesen oder so. Man muss es wirklich von Anfang bis Ende lesen, um wirklich die Argumentation komplett zu verstehen.
Ja, genau.
Ja,
ja, das ist mir auch aufgefallen. Also die einzelnen Abschnitte, die sind zwar vom Inhaltsverzeichnis her, können sie lose verstanden werden, aber da die Argumentation, wie komme ich eigentlich zum moralischen Handeln oder da die sich eben aufeinander aufbaut, muss ich es wirklich von vorne bis hinten einmal durchlesen.
Ja.
Das fand ich an dem Buch ganz interessant. Aber es gibt auch einen Aspekt, den ich ganz schwierig fand. Also ich bin mit der Schreibweise nicht klargekommen, mit der Ausdrucksweise.
Weil sie zwischendurch auch so diesen Wirtschaftsslang drin hat und so?
Nee, diese schon fast Polemik. Also diese Spitzen, die sie verteilt.
Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich es wirklich gelesen habe. Deswegen...
Also sie schreibt erstmal sehr akademisch.
Mhm.
Ja, sie packt auch viel Slang mit rein, Wirtschaftsslang. Da merkt man, dass sie eben aus dem Bereich BWL kommt. Aber sie schreibt sehr sarkastisch, zynisch, ja, mit vielen Polemiken, meine ich. Und da habe ich mich wirklich schwer mitgetan. Also ich habe die ersten 2, 3 Kapitel, da fand ich das noch ganz interessant. Da hat das Buch mitgetragen, weil die Materie an sich eigentlich schon relativ schwer ist. Ja, Moral ist schon ein schwieriges Thema. Und dann die Tatsache, dass unser Konsum, unsere Art und Weise, wie wir Wirtschaft nehmen, zu Versklavung führt, ist natürlich auch nicht unbedingt das leichteste Thema. Und das versucht sie dadurch wahrscheinlich so ein bisschen aufzupeppen oder es liest sich dadurch lockerer. Aber ich fand es nachher wirklich nervig. Also nach dem ersten Drittel des Buches habe ich dann versucht, relativ zügig zu lesen, damit ich das nicht so intensiv aufnehme. Also das war für mich schon ein Punkt, wo ich gedacht habe, das hätte sie sich nachher schenken können.
Ja. Ich überlege gerade, ob ich da ein Beispiel finde, aber... Ich jetzt gerade nicht, vielleicht kannst du das noch irgendwo finden, aber also was ich genau jetzt, wo ich hier gerade so durchblätter, was mich halt so ein bisschen gestört hat, sie hat auch Moralmetapher Milch, hat sie als ein Thema da und es geht aber nur darum, dass halt die amerikanische Bevölkerung dazu gebracht werden sollte, fettarme Milch zu trinken statt vollfetter Milch.
Ja.
Das ist das Einzige.
Ja.
Mehr geht es nicht. Das ist nur die Frage, trinkst du jetzt Vollfettmilch oder fettarme Milch? Und das ist die Moralmetapher Milch.
Mhm.
Also so, dass eben der Bevölkerung halt gesagt wurde, so, also sie sagt ja, dass man sie hat irgendwie das mit dem Elefanten und dem Reiter irgendwie diese Metapher.
Mhm.
Und sagt halt, dass der Was sagt sie? Also der Reiter, das ist
Der
unser
Verstand,
Verstand und
ja.
der Elefant, das ist
So,
halt,
sag mal, die Gewohnheit oder
ja,
der Affekt,
genau, und dem
ja.
Elefanten muss halt ganz genau gesagt werden, so, du musst jetzt zu fettarmer Milch greifen oder trink dreimal am Tag fettarme Milch oder so
Ja.
und dann macht er das, aber wenn dann nur gesagt wird, ja, es wäre eigentlich besser, fettarme Milch zu trinken, dann macht das eben nicht.
Ja, der
So,
Verstand
also,
würde sagen, ja, verstehe ich, weil
ja.
da stecken gesundheitliche Aspekte hinter und halt dieses Gewohnheitstier, dieser Elefant in uns, der sagt, was interessiert mich dieser ganze Gesundheitskram?
Ja.
Ne, ich mache das, was für mich gerade am einfachsten ist. Und wenn ich eine ganz klare Ansage bekomme von wegen, mach das und mach das, dann mache ich das halt. Ne?
Ja, ich
Also.
meine, das kann schon stimmen alles. Ich fand das nur bei der Milch so ein bisschen unglücklich, weil ich halt gedacht habe, wow, sie schreibt ein ganzes Kapitel über Milch und dann geht es echt nur um fettarme oder vollfette Milch.
Ja, sie spart auch den kompletten Bereich Moral und Ethik hinsichtlich der Tierwelt
Ja,
aus.
das schon.
Das
Also es
ist
ist
wirklich
alles
nur
nur
auf Menschen.
Wirtschaft und
Wirtschaft und eben
Menschen.
auf Mensch. Sie greift wohl den Tierschutz, die
Ja.
Tierschutzszene einmal kurz auf, aber eher in der Hinsicht, dass sie sich darüber empört, dass Tierrechtsorganisationen sich für Tierrechte einsetzen.
Dass sie
Aber
schon ihre Stars, ihre Popstars
genau,
haben.
Popstars, dass das im Moment so stark im Vordergrund oder auch in Medien wirksam ist. Aber sie würde sich wünschen, dass genau das Gleiche auch für Menschenrechte passiert.
Ja.
Menschenrechte findet sie dann halt nicht so stark in den Medien wieder vertreten wie momentan Tierrechte.
Ja, also dass sie halt sagt, dass einige Stars und Sternchen halt sagen, lieber nackt als im Pelz und sowas wünscht sie sich eben auch für die Menschenrechtsszene und das ist ja auch okay, ne? So, sich das zu wünschen,
Ja,
so,
klar.
ne?
Ich habe aber beim Lesen, habe ich das so empfunden, dass sie eher abfällig über diese Tierrechtsszene berichtet. Das kann auch
Ja,
mein persönliches Empfinden
das
gewesen
war
sein.
wieder dein persönliches
Ja,
Empfinden, gib's
vielleicht
zu.
muss ich da genatscht werden, ne?
Genatschen, lass dich natschen.
Anstupsen. Also
Ja.
das war, ja, ist eins von diesen
Ja, Wörtern.
Wörtern da, die in den Büchern, also inflationär wurde es nachher zum Schluss. Also es hängt mir schon zum Hals raus. Ich konnte es nachher nicht mehr
Ich
lesen.
glaube, das war was Persönliches bei dir. Kann das sein?
Nee, nee.
Hat das irgendwas bei dir getriggert? Huh?
Ja, vielleicht schon, weiß ich
Na,
nicht.
ja. Ja, ich wollte jetzt noch mal eine kurze Pause hier einschieben. Wir gehen mal wieder zur Toilette, machen uns das ein bisschen hübsch und so. Und dann gucken wir hier wieder ins Kameramikrofon. Na?
Fertig.
Na? So schnell.
Ja.
Für Männer ist Pipi-Pause immer ganz schnell vorbei.
Ich brauche mich nicht auf hübschen, ich bin
Ach so, du
schon.
bist
Ja.
von Natur aus hübsch.
So, mach die Werbepause.
Ist keine Werbepause, eine Dankespause. So, wir haben
Hey,
seit jetzt gerade heute noch einen neuen Patronen dazu bekommen. Es sind jetzt insgesamt vier und dafür wollen wir uns natürlich bedanken. Ich habe überlegt, bis wir 10 Patronen haben, nennen wir sie alle noch mit Namen und danach sagen wir nur noch, ey, neuer Patron, voll cool. Es sei denn natürlich, du spendest uns ganz viel Geld, dann kriegst du auch ein kleines
lassen wir uns was für einfallen,
Namensschildchen. Genau.
genau.
Ja, also Holger ist jetzt neu mit dabei.
Hey!
Komischerweise frage ich mich ja, warum es nur Männer sind. Birgit und drei Männer. So. Ich frage mich ja jetzt langsam, wer uns so hört. Wenn das ein repräsentativer Durchschnitt durch unsere Hörerschaft ist, dann sind irgendwie, ja,
Liebe
75
Frauen,
Prozent
macht
Männer.
euch bemerkbar. Wir wollen wissen, wie sich das Rollenbild bei uns an den Hörerschaften verteilt.
Ja, also irgendwie, ja gut, ich weiß natürlich auch, dass die andere Stefanie uns hört. Ja, so, aber wenn, also wenn das wirklich repräsentativ ist, dann sind es 75% Männer.
Ja.
Ja.
Aber unabhängig vom Schnitt würde ich jetzt einfach nochmal eine Laola springen lassen.
Nochmal?
Nochmal.
Ja?
Hey, vielen Dank.
Okay. Dankeschön. Und ja, wenn auch du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich sehr. Ja, du kannst uns für schlappe $3 im Monat, kannst du uns auf Patreon unterstützen. Und wir überlegen, ob wir vielleicht demnächst zu Steady umwechseln. Steady ist nämlich das deutsche Pendant zu Patreon.
Da könnt ihr dann in Euro bezahlen.
Genau, dann müssen wir nicht
Das
mehr
ist dann
Dollar
vielleicht
und
einfacher,
ist
leichter.
vielleicht auch datenschutzmäßig
Bessiger.
bessiger, ey, yo. Du weißt schon. Besser und bessiger hört sich auch gut an. Ja?
Ja, ist wie veganisch.
Veganisch?
Ja.
Das erinnert mich an Garmisch-Partenkirchen. der Ort mit dem komischen Doppelnamen. Ja. Jörg Maurer. Übrigens, der neue Jörg Maurer-Krimi ist draußen und ich konnte ihn noch nicht lesen, weil der in der Bücherhalle vergriffen ist.
Du klingst bei Jörg Maurer jetzt viel enthusiastischer als bei Efi Hartmann. Wie kommt das denn?
Das machen wir gleich wieder. Erst müssen wir uns zu Ende bedanken. Und wie gesagt, wenn du uns unterstützen möchtest über Patreon oder bald auch auf Steady, es sei denn, unsere vier Patronen wollen uns dann nicht mehr unterstützen, dann bleiben wir bei Patreon. Dann freuen wir uns natürlich sehr, denn das hilft uns hier, die ganzen Kosten zu decken, die wir haben. Also so das Grundrauschen mit Hostinggebühren und ja, in Technikkosten, und je mehr du uns gibst, desto mehr Geld können wir eben auch in die Qualität des Podcasts investieren, jemanden engagieren, der den Podcast schneidet, ihn ein bisschen aufhübscht, schöner macht, besser zu hören macht, und wir haben dadurch, wenn das jemand anders übernimmt und nicht ich mache, haben wir auch mehr Zeit, um zu recherchieren für neue Themen, um ja vielleicht noch längere Podcast-Folgen aufzunehmen. So,
ja, ich glaube, es geht Zeit zum Recherchieren. Das ist es, was uns fehlt. Ne? Wir haben schon so ein paar Themen adressiert bekommen. Danke aus der Hörerschaft.
Genau. Es geht dann mehr so in die Qualitätstiefe und dass wir vielleicht auch mal dann eben mehr Zeit investieren können, um Interviews zu führen. Mhm. Ab und zu klappt das ja, aber so, dass man auch mal rausgehen kann und nicht nur so und so weiter. Ja, also wie gesagt, da freuen wir uns sehr, wenn du uns unterstützt, und ansonsten freuen wir uns auch immer. Wir haben auch wieder eine neue iTunes-Rezension, 5 Sterne, sehr freundlich, vielen Dank.
Dankeschön.
Ach Carsten, du klingst immer so aufgesetzt, ey.
Ich bin nur freundlich.
so ein Zwang aus der Kindheit. Danke.
Ich hatte keine Kindheit.
Okay, das lässt jetzt aber tief blicken. Soll ich das rausschneiden? Ich überlege es mir. Also jedenfalls dafür auch vielen Dank und natürlich auch immer danke, wenn du uns einfach empfiehlst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns täglich tolle Dankesmeldungen schickst und uns sagst, wie toll du uns einfach findest. Ja, da freuen wir uns auch drüber. So, und jetzt macht Carsten das Jingle und dann geht's weiter mit dem Buch. War fast gut.
So. Ich wollte schon fast sagen schrecklich, aber egal. Was Besseres kriege ich jetzt gerade nicht hin.
Schön schrecklich. Schön, ja, schrecklich. Wie gesagt, noch ein PS. Je mehr du springen lässt, desto ausgeruht hast, Carsten.
Hey.
So, was ist jetzt mit Efi Hartmann?
Ja, Efi Hartmann. Also wie gesagt, der Schriftstil, das ist nicht unbedingt so meins. Ich bin eher so derjenige, der sagt, Mensch, wenn es schon ein schweres Thema ist, darf es auch ein bisschen schwer und wuchtig geschrieben sein. Da habe ich weniger Scheu vor. Dann kommt das Ganze auch ein bisschen sachlicher rüber. Und ich glaube, das hätte diesem, also aus meiner persönlichen Meinung, ich glaube, das hätte diesem doch sehr ernsten Thema gut getan.
Okay. Also ich fand es eigentlich gut geschrieben. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern, weil zwischendurch, seit ich es gelesen habe, so viel passiert ist. Aber es hat mich auf jeden Fall dazu gebracht zu sagen, so, ich gucke jetzt mal bei slaveryfootprint.org und guck mal, wie viele Sklaven und so. Und mich nochmal darin bestärkt, wirklich weiterzugehen und in weiteren Aspekten meines Lebens mal zu schauen, was ich da jetzt noch alles ändern kann, verbessern kann, in welche Richtung ich noch weitergehen kann.
Ja, da muss ich was zu sagen. Das hatte ich mir eigentlich genau von diesem Buch versprochen, dass man angeregt wird zum kritischen Reflektieren, zum Hinterfragen seiner Konsumgewohnheiten. Der Schwerpunkt des Buches war aus meiner Sicht aber zu sehr auf das Wirtschaftsleben gelegt. Also das war so, wie schlecht sind unsere Manager? Ne? Also auch wenn sie das widerlegt, aber sie führt halt bestimmte Beispiele auch aus dem praktischen Wirtschaftsleben an, was sie so mitbekommen hat aus Gesprächen mit Managern oder eben von, weil sie eben von ihrer Position als Professorin wohl auch Kontakt zu entsprechenden Kreisen hat, konnte sie Praxisbeispiele mit reinnehmen, aber die beziehen sich immer auf dieses Wirtschaften. Und da hätte ich mir eigentlich schon gewünscht, dass ich als Konsument viel stärker auch in diesem Kontext eingebunden bin. Also es ist natürlich schön und gut, einfach mal zu sehen, wie funktioniert diese Wirtschaftswelt, warum ist sie nicht moralisch, was für Zwänge sind denn da, wo kommt denn eigentlich diese Unmoral her, wie kann man dieser Unmoral begegnen, wie können wir uns daraus befreien, dass die Leute dann moralisch werden und moralisch handeln. Aber ich als Konsument habe mich da jetzt eher weniger angesprochen gefühlt. Ne? Also auch dieses aktive, jetzt geh mal los und hinterfrag mal dein Konsummuster oder sowas, das fand ich jetzt nicht so stark von diesem Buch angetrieben. Das
Ja, es ist ein bisschen schade, weil es halt wieder nur so 2, 3 Seiten am Schluss sind, wo sie ein bisschen sagt, was könnte man jetzt tun.
Ja.
Es ist ja jetzt schon bei häufigeren Büchern so gewesen. Das ist echt blöd, dass wir immer so spät abends aufnehmen müssen. Aber leider geht es nicht anders. So, ich habe hier ein Zitat. Ich muss ja sagen, dass ich mich da immer so ein bisschen, das ist dann meine Sicht, dass ich, wenn sie was von der ganz normalen Hausfrau und Mutter schreibt, sie ist ja selber vierfache Mutter, ne? Aber vielleicht ist sie keine ganz normale Mutter, weil sie ja BWL-Professorin ist. Ich weiß auch nicht. Aber jedenfalls, sie schreibt ja die ganz normale Hausfrau, aber sie hat ganz normal in Anführungsstriche gesetzt. Und Mutter, eine entfernte Bekannte, sagt dazu: Es läuft im Moment so viel schief auf der Welt, das Elend ist so groß. Wenn ich da wenigstens ein bisschen etwas mache, wo ich kann, fühle ich mich nicht so hilflos, ausgeliefert und unbedeutend. Und dann sagt die Evi Hartmann dann, den richtigen Honig zu kaufen, kann vor Hilf und Bedeutungslosigkeit retten. Ja, so einfach ist das. Das sind die kleinen Unterschiede, die den großen Unterschied machen. Erstaunlich, nicht? Und dann geht es halt noch so ein bisschen weiter. Aber das. Ja, das ist eigentlich das, was wir jetzt schon die ganze Zeit so sagen, ne? Also wir haben, zum einen verändern wir die Welt sowieso schon die ganze Zeit mit allem, was wir tun. Deswegen, du veränderst die Welt. Und zum anderen können wir aber das Verändern stoppen, je nachdem, wie wir uns verhalten, oder in eine andere Richtung bewegen, je nachdem, wie wir uns verhalten. Und ja, genau, was du auf deinen Teller packst, das beeinflusst eben die Welt.
Genau.
So.
Zu diesem, was du gerade vorgelesen hast, möchte ich noch so zwei Anmerkungen machen. Sie spricht von den richtigen Honig. Also zum einen, da klingt schon durch, es ist kein veganes Buch.
Ja, genau.
Ja. Zum anderen, was heißt in diesem Kontext richtiger Honig? Das ist so eine Anekdote, die
Aber das ist
sich.
bei ihr der Fairtrade-Honig, ne? Nicht der
Das,
regionale
nein, nein,
Honig.
das ist der
Ja.
Fairtrade-Honig. Das ist so ein roter Faden, den benutzt sie quasi im gesamten Buch, um
Ja.
klarzumachen, auch ich habe Schwierigkeiten, immer moralisch einwandfrei zu handeln, weil sie es zumindest bis zum Schluss des Buches wohl nicht oder selten geschafft hat, wirklich im Eine-Welt-Laden Fairtrade-Honig zu kaufen.
Ja.
Sondern sie ist immer aus Bequemlichkeit im Supermarkt bei dem normalen Honigregal stehen geblieben, hat dort den Honig gekauft, wusste aber, dass es vom moralischen her sinnvoller ist, einen kleinen Umweg zu machen im Eine-Welt-Laden, den sie da immer benennt. Also sie
Ja.
spricht nur von Eine-Welt-Laden, ich weiß nicht, wie der jetzt heißt und wo der ist, aber dort eben den Honig zu kaufen. Und die Lösung von dieser ganzen Thematik war, die Hausfrau oder die Haushälterin da zu beauftragen, kauf du den doch.
Ja, das genau, das war aber jetzt von einer Freundin von ihr, ne? Die ihr das gesagt hat. So, wir haben jetzt übrigens immer den Fairtrade-Honig. Wobei ich irgendwie denke, wir kaufen ja keinen Honig, ne? Aber wenn du jetzt irgendein Produkt kaufst, finde ich es besser, du kaufst es regional und es ist hier aus der Gegend, als wenn es der Fairtrade-Honig aus Uganda ist oder so. Also keine Ahnung. Oder wie siehst du das?
Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nicht so eine wirkliche Meinung dazu gemacht. Das ist ein sehr schwieriger Bereich, glaube ich. Muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also ich kann verstehen, was sie damit meint, weil sie sagt eben, der Honig selber kostet keine Ahnung oder ein paar Cent mehr und dient aber dazu, das Leben von einer Bauernfamilie oder Imkerfamilie zu
Ja.
retten oder überhaupt, dass sie überlebensfähig bleiben.
Ja.
Das ist so der Aspekt, den sie da hinzufügt. Aber was für mich persönlich jetzt wichtiger wäre, regional oder fair, boah, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Muss ich nochmal, das ist so,
Muss
dann
man
muss ich
nochmal
mich mal
in
noch mit
dich.
auseinandersetzen, ja.
Habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt?
Hast du. Aber jetzt eine Sache muss ich noch loswerden.
Ja, einfach jetzt machen.
Dieses Manager-Bashing, was
Ja.
da ist. Ich meine, ich arbeite ja in der Wirtschaft. Ich habe ja diverse Unternehmen durch und alle Führungskräfte sind ja Manager.
Ja,
Ja,
so auch Carsten.
ich gehöre auch zu diesem erlauchten Kreis, obwohl ich mich nicht angesprochen gefühlt habe. Aber was mir aufgefallen ist, diese, ich weiß nicht, ob es Klischees sind, aber dieses Bild, was sie von den Managern wiedergibt, das kenne ich nicht. Ich kenne also die Art und Weise, wie dort Manager zitiert werden, wie sie argumentieren oder wie sie handeln sollen.
Vielleicht hast du bisher noch nicht in
Das scheint
dieser
im
Art von
Kon
Unternehmen
ja, ich
gearbeitet.
glaube, sie bezieht sich auf Konzerne, also recht große Unternehmen. Ich komme so aus dem Mittelstand und ich habe im Mittelstand habe ich das in der Art und Weise nicht mehr ansatzweise erlebt. Das muss ein ganz anderer Menschenschlag sein. Und da habe ich schon immer so beim Lesen den Eindruck gehabt, wir leben in zwei verschiedenen Welten. Also weiß ich nicht, ich fühlte mich da irgendwie nicht zu Hause. Konnte ich nichts mit anfangen mit dem, was ihr geschildert hatte. Das war so ganz fern.
Okay. Also was ich jetzt gerade bei dem Zitat, was ich vorgelesen habe, gedacht habe, es ist wieder dieses Thema Selbstwirksamkeit. Ne? Sobald ich etwas tun kann, dann fühle ich mich nicht mehr so hilflos.
Genau.
Und genau das ist ja auch, was du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch machen kannst. Eben schon alleine dadurch, dass du dich entschieden hast, vegan zu leben, dadurch tust du ja schon was. Wenn du darüber nachdenkst, nicht die Plastiktüte zu nehmen, sondern deinen Stoffbeutel mitzunehmen. Wenn du darüber nachdenkst, dir zum Beispiel Stofftaschentücher zurechtzuschneiden, anstelle von Papiertaschentücher zu kaufen. Wenn du darüber nachdenkst, dir Stofftoiletten. Nein, aber.
Doppelseitig.
Genau. Für das große und das kleine Geschäft. Sie verstehen, ja?
Also, handgeschöpft und windgetrocknet, ne? Ja, genau.
Carsten hat dir gerade ein ganz, ganz komisches Gesicht.
Ja, hat er auch.
aber du verstehst mich natürlich. Also, diese Schritte sind vielleicht. Wirkt es dann so, oh ja, das bin ja nur ich, die das mache oder der das macht. Wir haben ja anscheinend 75%igen Männeranteil hier.
Ich finde das gut.
Toll. Ich bin dafür, es sind mehr Frauen da als Männer. So, es sind getarnte Frauen, die haben sich nur Holger, Dirk und Sven genannt. Die heißen eigentlich Holgate, Dirkina und Svenja. Die wollten nur nicht auffallen. Das ist anonym. Also jedenfalls, du hast ja so viele Möglichkeiten, was zu tun. Du kannst den Karsten grinsen. Ich muss mal weggucken.
Deine Form der Selbstwirksamkeit.
Ja, oder wenn du eben Sachen selber machst und das alles. Du hast ganz... Entschuldigung. So, jetzt aber wieder ernst hier. Du hast ganz viele Möglichkeiten, selbstwirksam zu sein. Carsten ist auch gerade sehr selbstwirksam und verkneift sich das Lachen.
Ich meditiere.
Innerlich oder...
Wie kann ich denn nicht innerlich meditieren? So,
mit den... Gesichtsmuskel-Yoga.
Das probiere ich gleich nochmal, musst du mir mal eine Anleitung
geben. Danke. Also, jetzt zurück zum Punkt hier.
Ja.
Also, es gibt ganz viele Möglichkeiten, selbstwirksam zu sein und Selbstwirksamkeit macht dich eben glücklich.
Ja.
So wie uns gerade.
Du bist total heiß, genau.
Ja.
Du hast mir am Anfang aber nochmal eine Frage gestellt, die interessant ist und die ich aber noch nicht beantwortet habe.
Oh.
Als wir auf die Zahl der Sklaven gekommen sind, hast du mich gefragt, wie ich mich damit fühle.
Ich habe dich nicht gefragt, ich habe die Hörerinnen und den Hörer gefragt.
Ja, aber von mir...
Sag an.
Ich habe da auch unabhängig von dieser Frage im Vorfeld schon mal drüber nachgedacht, wie fühlt sich das an, jetzt damit konfrontiert zu werden, dass ich jetzt 16 Sklaven habe. Oder 18. Oder keine Ahnung, ich glaube, bei dir waren es sogar 20.
Ach irgendwie. So.
Ja.
Aber, weil ich zu faul war, das zu justieren. Sonst hätte ich wahrscheinlich null.
Ja, aber anscheinend funktioniert die Berechnung. Du kommst ja in die gleiche Richtung wie ich auch.
Mhm.
Aber ein richtiges, ich sag jetzt mal, mieses Gefühl oder ein bedrücktes Gefühl habe ich gar nicht verspürt. Für mich war das eine ganz abstrakte Zahl.
Ja, abstrakt, ne? Ja.
Die ist zu weit weg.
Ja.
Ich kann mir da nichts drunter vorstellen. Ich weiß, okay, es gibt da irgendwo auf der Welt 16, 18, 20 Leute, die... nur deswegen quasi in sklavenartigen Verhältnissen leben, weil ich mein Leben so lebe, wie ich es lebe. Aber das ist so weit weg. Ich habe keine Vorstellung davon, wo sind die, was machen die dort für mich, wie sieht deren Alltag aus, was ist da überhaupt verwerflich an diesem Alltag, was ist so bedrückend. Es ist alles irgendwie ganz, ganz, ganz weit weg.
Okay, gut, dann... eine Aufgabe für dich, Carsten, die ich dir jetzt hier in unserem Coaching-Gespräch mal mitgeben möchte.
Ja, bis zur nächsten Woche. Ne?
Informier dich doch mal.
Muss ich dann auch.
Tu es.
Cool. Ich fliege da mal morgen hin.
Und da hier ganz nachhaltig immer hier. Ja,
also. Ja.
Nee, aber da stand ja, dass natürlich selbst ein Sklave schon viel zu viel ist. Ne?
Ja, von der Logik, das, ja,
das ist ja
die Logik so. Ist aber klar. Ich merke vom Verstand her, das ist nicht richtig, was da läuft.
Ja, nur, also ist ja, wir können uns natürlich schon mal den Bauch pinseln, dass wir jetzt weniger haben als der Durchschnitt.
Ja.
Aber trotzdem, also mich hat es einfach dazu angeregt zu sagen, gut, so ist, wenn du ein Smartphone hast, ja, hallo, ich habe ein Smartphone, dann macht es Sinn, das nächste Smartphone gebraucht zu kaufen.
Ja, aber meins ist gebraucht.
Ja.
Ne? Ja, aber das sind so Aspekte, die werden jetzt zum Beispiel da in diesem Slavery Footprint ja gar nicht berücksichtigt.
Nee, aber, nicht, aber das ist doch schon was, womit du, weil wir doch wissen, dass so ein, ne, so ein Smartphone eben ja einen hohen Sklavenanteil ja, hat sozusagen. Ja. Auch was die Kleidung angeht. Wenn ich die Kleidung gebraucht kaufe, dann habe ich da ja auch schon wieder weniger. Und so auch generell. Also wenn ich gucke, dass es ressourcenschonend ist, was ich mache, dann einfach das reduziere, ne? So.
Ja.
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 Ich weiß nicht, ob man es auf null reduzieren könnte.
Das glaube ich nicht, weil immer im Hintergrund irgendwelche Faktoren sind, die ich nicht direkt beeinflussen kann. Die
ja, schon alleine, also ich meine, selbst wenn wir mit der Bahn fahren, werden ja wahrscheinlich für die Bahn auch irgendwelche Sachen, also für den Zug an sich, irgendwelche Sachen benötigt, die dann doch irgendwie nicht nachhaltig hergestellt werden können.
Ja.
Also es ist eben das, wir leben in einer nicht perfekten Welt. Aber ich denke, auch da macht es Sinn zu sagen, nicht sich davon erschlagen zu lassen, so ich kann ja eh nichts tun, das ist so viel, sondern einfach das zu tun, was ich tun kann in meiner Welt.
Richtig, und es gibt ja Alternativen.
Ja.
Ja, die blendet man, ja, was heißt nicht, ich wollte schon sagen, die blendet man aus, also die sind einem nicht geläufig. Ich muss sie ja nicht ausblenden, ich kenne sie einfach noch nicht. Aber wenn ich weiß, okay, da gibt es einen Missstand und ich investiere halt ein bisschen Zeit, um zu recherchieren, dann finde ich ja auch raus, wo kommt denn der Missstand her und wie gehen andere Leute damit um. Und dann spätestens dann merke ich ja, dass es schon ganz viele Möglichkeiten gibt, da anders mit umzugehen mit diesem. Ne? Und das hilft dann schon, wirklich zu sehen, wie man mit diesen Alternativen auch sehr gut leben kann.
Ja.
Durchaus ein Maß an mehr Freiheit bekommt, also so empfinde ich das. Also aus diesen alten Gewohnheiten rausgehen, fühlt sich erstmal unbequem an, aber im Endeffekt bekomme ich dadurch mehr Freiheit. Bewusstere Entscheidung, ich wollte schon sagen, mehr Verantwortung. Ne? Die Verantwortung ist die gleiche, ich werde mir nur der Verantwortung wahrscheinlich bewusster. Ja? Vorher habe ich sie so nicht wahrgenommen.
War so ein bisschen, man war so zugedrückt, man war halt in der Matrix, jetzt sind wir aus der Matrix raus. Hä?
Ja.
So, also ich meine, wir haben ja jetzt auch gesagt, wir brauchten einen neuen Staubsauger, weil unserer nicht das gehalten hat, was er versprochen hat. Und daraufhin haben wir ja auch in den Kleinanzeigen jetzt einen gebrauchten Staubsauger besorgt und den alten Staubsauger nicht weggeschmissen, sondern verschenkt.
Genau.
So, und jetzt hat irgendjemand anders sich darüber gefreut und hat, der Staubsauger existiert weiter.
Ja.
Und unser gebrauchter Staubsauger funktioniert viel toller als der andere.
Genau.
So. Und das ist nämlich auch noch was ich sagen wollte. Ich habe jetzt, Carsten hat mir jetzt endlich das Buch Magic Cleaning mitgebracht, den ersten Teil, weil das war ständig vergriffen. Also das Magic Cleaning von Marie Kondo. Das Buch gibt es in fast allen Bücherhallen in Hamburg und das sind 32 Stück. Ja, so. Und es war fast immer überall vergriffen oder dann halt in irgendeiner Bücherhalle, wo ich gerade nicht hinkam, da war eins da oder so, aber es war fast immer vergriffen.
Sehr hohe Nachfrage.
Ja, jetzt hat Carsten es geschafft, das zu holen. Ich habe vorhin reingelesen und war prompt enttäuscht, weil sie damit anfängt, dass sie sich damit rühmt, wie viel, also es geht da um Aufräumen. Magic Cleaning.
Ja.
Und also es wurde, ich habe immer in den Rezensionen gelesen, dass es darum geht, dass du auch nicht nur deine Wohnung entrümpelst, sondern auch deine Seele und dass es eine besondere Art von Aufräumen ist. Aber sie schreibt am Anfang direkt, wie viel die Leute doch weggeschmissen haben. Irgendwie, was habe ich gesagt? 1 Million? Keine Ahnung. Also eine Tonne, weiß nicht. Also,
das war auch noch ein Müllsäcke oder sowas.
Ja, das war nur bei einer. Das war der Rekord von einer Wohnung, die 200 Müllsäcke weggeschmissen haben. Und sie startet halt ihr Aufräumen damit, dass sie die Menschen animiert, alles wegzuschmeißen, was sie nicht mehr brauchen. Mhm. Und das hat mir so sauer aufgestoßen, dass ich das jetzt nicht mehr empfehlen kann, das Buch. Also ich meine, ich habe vorher zwar immer gesagt, so, ich habe davon gehört, dass das gut sein soll, aber dieses, dass das Wegschmeißen ein elementarer Bestandteil dieses Buches ist und dieser Methode ist, das empfinde ich, das stößt mich ab.
Ja, das ist nicht mehr unser, sagen wir mal so. Wir haben uns damit arrangiert, Dinge weiter zu benutzen oder abzugeben.
Ja, also wirklich dann, wenn ich das wirklich nicht haben will, dann verschenke ich es oder verkaufe ich es.
Wir reden hier nicht von Hausmüll. Ne? Also wenn 200 Säcke oder sowas,
nein,
das sind
also
Gegenstände,
sagt, genau,
die nicht mehr benötigt werden, nachdem man sich die Frage stellt, da brauche ich diesen Gegenstand überhaupt.
Sie schreibt dann davon, wie sie damit angefangen hat. Dann in ihrem, sie hat irgendwie als Jugendliche oder so, hat sie dann irgendein Buch gelesen, wo es nur ums Wegschmeißen ging. Und animiert davon hat sie dann irgendwie 18 Müllsäcke in ihrem Zimmer oder 8 Müllsäcke, ich weiß nicht mehr, wie viele, aber ist ja auch wurscht, wie viel ist jeder Müllsack, ist einer zu viel, hat sie einfach Kleidung, die ihr zu klein war, in den Müllsack gepackt und hat dann irgendwelche Radiergummis oder Stifte oder alles, was sie halt nicht mehr brauchte und hat das dann weggeschmissen. Und ich finde es halt ziemlich krass, dass sie halt mit ihrer Methode, wo sie dann sagt, dass sie schon so und so und so und so und so und so viele Menschen erreicht hat, all diese Menschen dazu animiert, die Sachen wegzuschmeißen. Weil wir versuchen hier in Richtung Zero Waste, also so, ne? Also ich meine, wir sind noch lange nicht bei Zero Waste, aber wir versuchen halt wenig Müll zu produzieren. Und ich finde es auch, das ist Ressourcenverschwendung auf jeden Fall. Also dass du sagst, oh ja, gut, das passt mir jetzt nicht mehr, das Kleidungsstück, oder ich finde es halt nicht hübsch, oder ich habe es jetzt seit einem Jahr nicht angehabt und dann schmeiße ich es einfach weg.
Ja.
Das finde ich, ist auch nicht in Ordnung dem Kleidungsstück gegenüber. Also so, es ist nicht wertschätzend.
Ja, habe ich auch gerade gedacht, die Wertschätzung fehlt da.
Und das stößt mich jetzt ab. Also selbst wenn ihre Philosophie ganz toll sein mag, ich habe jetzt noch nicht weitergelesen, ich habe ja nur davon gehört, weil es ja um Seele entrümpeln und lalala geht, das stößt mich ab. Und das finde ich irgendwie, das ist so eindimensional gedacht, so, ja gut, dann, ja, ich finde es auch gut, wir haben das ja auch gemacht, wir haben ja auch unsere ganzen Bücher, wir haben jetzt hier noch ein paar Bücher stehen, ne? Wir haben immer noch Bücher, wir haben noch ein paar Bücher hier stehen, aber wir haben ja, keine Ahnung, 95% unseres Bücherbestandes haben wir ja weggegeben, aber das haben wir nicht weggeschmissen, wir haben, also ich kann Bücher auch irgendwie gar nicht wegschmeißen, ich habe die Bücher, wir haben die verkauft und verschenkt.
Ja.
Und auch generell, ja, es kommt manchmal vor, dass ich noch Sachen wegschmeiße, aber das ist dann irgendwie kaputt und kann nicht mehr repariert werden. Das ist aber jetzt auch nicht mehr so häufig, weil ich irgendwie...
Ich würde sagen, das ist schon sehr, sehr selten geworden.
Ja. So. Aber dass man säckeweise, also und dass sie sich auch damit rühmt, säckeweise Dinge wegzuschmeißen, finde ich schon ziemlich krass.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass eher der Impuls wichtig ist, möglichst schnell die Trennung von den Dingen durchzuführen.
Ja.
Und da ist es natürlich dann effektiver zu sagen, ich nehme den Sack und schmeiße den irgendwo in die Themse, genau.
In Japan, in die Themse.
Ja, wissen wir jetzt auch, wo der Plastikmüll herkommt, der in den Meeren rumschwimmt. Nein, aber ich glaube, das ist so der Fokus. Erstmal alles schnell weg von den Sachen, damit man dann eben diese Ordnung hat. Und dann vielleicht, also ich habe das Buch ja nicht gelesen, ich kenne das nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie erstmal sagt, ich entrümpel meine Wohnung, um dann auch in mir selbst irgendwo aufräumen.
Ja, also es geht ja, also das ist so quasi der erste Schritt ist bei ihr eben das Wegschmeißen und dann kommt erst das Aufräumen. Und dann sortierst du so in allen, also ganz perfide. Ja. Das habe ich aber eben noch nicht durchgelesen. Ich habe es nur durchgeblättert und hatte vorher ja schon darüber gelesen. Aber dieser erste Schritt, der ist für mich wirklich, das sagen ja, es haben schon so viele Leute so viel insgesamt weggeschmissen und so. Und alle freuen sich darüber wegzuschmeißen. Und Entschuldigung, aber das finde ich ganz schön krass. Also ich empfinde das heute als extrem krass. Ich weiß auch nicht, ob ich früher so viel weggeschmissen habe. Ich habe bestimmt früher mehr weggeschmissen als heute, auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir uns da schon einen ganzen Tacken weiterentwickelt haben. Also wir sind auf dem Weg einfach weitergegangen, das stört.
Dass es uns stört, aber ich denke, so das Wegschmeißen selber, da haben die meisten Menschen Probleme mit. Ich glaube, das ist so ein bisschen Messitum. Also dieser Hang, Dinge aufzubewahren, weil man sie irgendwann nochmal benötigen kann. Also nicht umsonst gibt es Keller oder Dachböden, die irgendwie vollgestopft werden.
Ja, das stimmt schon, ja.
Ja,
gut.
Ja, jetzt haben wir ja schon fast drei Bücher hier, ne? Oder zwei Bücher und ein Magazin durchgesprochen. Wir wollten eigentlich nur mit den Sklaven starten.
Eben hier noch so eine kurze Besprechung der Kochen ohne Knochen. Kleines Werbejingle. Also, kleiner Schachz.
Ja.
Also, Kochen ohne Knochen. Nein. Evi Hartmann, wie viele Sklaven halten Sie? So, wem empfiehlst du das Buch?
Eigentlich allen unseren Hörern.
Und Hörerinnen.
Und Hörerinnen. Oder nicht ganz uneigennützig, weil ich möchte ganz gerne in den Kommentaren zu dieser Podcast-Folge deine persönliche Sklavenzahl sehen. geh bitte direkt auf die Internetseite slaveryfootprint.org, spiel das Ganze durch. Das geht, wenn du es relativ
detailliert machst,
dauert es, glaube ich, irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde.
Zumindest länger als
ansonsten im Schnelldurchlauf maximal 5 Minuten. Ist relativ zügig gemacht tatsächlich. Und das würde mich mal interessieren. Wo steht ihr?
Ja, du darfst es auch anonym posten. Wir hatten es beim letzten Mal, glaube ich. Hüsel, Krüsel und so, ne? Ja, oder war das beim vorletzten Mal? Du kannst jetzt auch Hümpelpümpel nehmen.
Ich wäre mal gespannt, was du bei der nächsten Folge vorschlägst.
Das überlege ich mir bei der nächsten Folge. Das muss ja noch ein bisschen Überraschung, soll ja schon sein.
Ja,
du kannst es kaum erwarten. Richtig. Ich verstehe. Gut, also ich sag immer am Anfang der Folge, lass uns eine halbe Stunde reden und jetzt gucke ich.
Haben wir auch. Halbe Stunde plus.
Ich befürchte irgendwie, uns hört bald keiner mehr zu, wenn die Folgen so lang sind.
Ja, wir machen jetzt mal Schluss, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Wir haben genug gesprochen. Also Empfehlung fürs Buch bedingt für Leute, die, also meine persönliche Sichtweise mit einem schweren Thema, auch durchaus eine schwere Art des Schreibens gewohnt sind oder die es nicht abschreckend finden. Für die ist dieses Buch aus meiner Sicht eher weniger geeignet, weil ich das doch sehr polemisch finde, zynisch oder ja.
Also ich fand es ganz gut, mal einfach nochmal wieder so aus einer anderen Sicht das Thema betrachtet zu sehen. Und dafür ist es eben auch gar nicht so dick. Ich glaube, 221 Seiten hat das. Genau, und da liest es sich dann relativ schnell durch.
Ja, es liest sich sehr schnell durch, genau.
Genau, also wir können es nicht verlosen, weil wir es ausgeliehen haben.
Genau.
Und es jetzt mal schnell wieder zurückgeben müssen.
Ja.
Genau.
Das machen wir jetzt auch. So.
Jetzt gleich.
Jetzt gleich. In diesem Sinne.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Und auf Wiederhören.